Herr Jesus Christus, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, wir beginnen die dritte Woche unserer Expedition zum Ich mit der Frage: Wer oder was bestimmt mein Handeln? Schnell und leichtfertig könnte man sagen: Na klar, das bin doch ich. Aber wenn man sich näher mit dem Thema auseinandersetzt, werden schon bald neue Fragen aufgeworfen. Bin ich tatsächlich die oder der Einzige, der über mein Tun und Lassen entscheidet? Oder wer redet da noch ein Wörtchen mit, ohne dass ich mir dessen so ganz bewusst bin? Dazu habe ich mal ein kleines Schaubild gebastelt. Ich hoffe, Sie können das alle einigermaßen lesen. Ich habe einen Kopf dargestellt, weil alles Handeln zunächst im Kopf beginnt. Und in diesem Kopf geht es rund beim Denken. Es gibt einige Einflussfaktoren. Hier zum Beispiel Menschen. Das können Menschen sein, die in meiner Familie leben, Freunde oder Vorgesetzte. Es gibt jede Menge Gesetze, Normen und Regeln, die ich im Laufe meines Lebens gelernt habe. Und einen Einfluss hat natürlich die Situation an sich, wo ich mich gerade befinde, zu welcher Tages- oder Jahreszeit. Meine Erziehung sagt etwas dazu. Und letztlich gibt es auch noch solche Punkte wie zum Beispiel das Ansehen. Ich denke vielleicht, wenn ich mich so oder so entscheide, dies oder das tue, wie wird das denn wirken auf die Leute oder wie werden sie mich hinterher anschauen? Und bestimmt spielt auch immer dieser Punkt hier eine Rolle. Ja, gibt es denn dafür eigentlich eine Belohnung? Was kriege ich dafür, wenn ich dieses oder jenes mache? Und außer diesen äußeren Faktoren hier, so nenne ich sie mal, und ich erhebe beileibe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gibt es auch noch innere Faktoren. Und das ist zum Beispiel meine ganz eigene Persönlichkeit. Mein Charakter, meine Gefühle und das, was da alles noch in mir lebt und mir nicht unbedingt bekannt und bewusst ist. Dazu gehören zum Beispiel auch Handlungsmuster, die ich mir als Kind angeeignet habe. Nehmen wir mal an, ein Kind lernt, dass es Konflikten aus dem Weg gehen kann, indem es schweigt und sich versteckt. Dann kann es gut sein, dass ich als Erwachsener das immer noch so mache, auch wenn ich eigentlich gar nicht mehr weiß, warum und wenn das als Erwachsener eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Sie sehen, all diese Faktoren hier verursacht in dem Moment, wo ich eine Entscheidung zu treffen habe, ein ziemliches Tumult in meinem Kopf. Außer ich treffe eine Bauchentscheidung, die ist ja immer schnell und auch ohne Überlegen. Aber um die soll es hier heute gar nicht gehen. Ich denke, es macht Sinn, sich einmal hinzusetzen und aufzuschreiben, was sich da alles in meinem Kopf bemerkbar macht, wenn ich denn entscheiden soll, wie ich handeln möchte. Und vor allem auch versuchen, Ordnung zu schaffen, die einzelnen Faktoren zu sichten, zu ordnen und dann herauszufinden, ja, möchte ich das eigentlich, dass dies oder das, dieser oder jener mich in dieser Form beeinflusst? Denken Sie zum Beispiel an Ihre Eltern oder Großeltern, die immer dieses oder jenes gesagt haben. Das beste Beispiel kennen Sie alle. Unsere Eltern und Großeltern haben immer gesagt, du musst deinen Teller leer essen. Sonst passiert dies und das. Egal, was das auch immer für eine Drohung war. Manchmal können solche alten Handlungsmuster ein ganz hartnäckiges Spiel bei meiner Entscheidungsfindung spielen und mir das Leben wirklich schwer machen. Ich denke, dann ist es notwendig, wenn man schon erkannt hat, dass dem so ist, dass diesen Gedanken Einhalt geboten wird. Ein ganz deutliches Nein ist da am Platz. Nein, ich will mich nicht mehr davon beeinflussen lassen. Ich möchte meine Konzentration auf etwas anderes lenken. Diese alten Handlungsmuster, denen möchte ich keinen Nährboden mehr schaffen. Und ich werfe sie weg, ich schmeiße sie raus aus meinem Kopf. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass ich als erwachsener Mensch sage, ich möchte selber verantworten, wie ich mich verhalte, wie ich handle. Und ich möchte mich nicht von Dingen beeinflussen lassen, die ich inzwischen für nicht mehr gut befinde. Das ist eine schwierige Übung und ich glaube, es kostet Mut und auch Ausdauer. Weil diese Gedanken, die werden immer wieder zurückkommen und ich muss jedes Mal von Neuem sagen, nein, hier ist Schluss, ich möchte jetzt anders denken. Soweit, so gut. Das waren jetzt eigentlich mehr psychologische Aspekte. Wo aber, möchten wir fragen, hat denn eigentlich Gott einen Platz in diesem Entscheidungstumult in meinem Kopf? Ist er nur eine Einflussgröße von vielen und vielleicht einfach nur ein zusätzlicher Pfeil, den ich hier oder da anbringe? Zum einen hängt das natürlich ganz von mir ab. Gott hat nur dann einen Einfluss, wenn ich diesem auch zugestehe. Wenn ich ihn ganz bewusst auffordere, mein Leben zu beeinflussen, beziehungsweise in mein Leben zu treten. Denn Gott ist ja kein Draufgängertyp, sondern eher ein sehr zurückhaltender Liebhaber. Und er akzeptiert unsere Entscheidung. So wie es in der Offenbarung heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, dann werde ich bei ihm einkehren. Zum anderen, wenn ich Gott also bewusst in meinen Entscheidungsfindungsprozess einladen will, dann wäre es vielleicht zu wenig, einfach nur einen Pfeil hinzuzufügen. Und wenn ich das in meinem Schaubild unterbringen wollte, dann habe ich mir überlegt, könnte das vielleicht so aussehen. Ich habe jetzt einfach mal einen viereckigen Rahmen gezeichnet, obwohl Gott ja dreieinig ist, es eigentlich ein Dreieck wäre, aber das passt halt nicht so gut ins Bild. Ich habe Gott über alles gestellt in seiner Person als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich habe mir gedacht, es ist ganz schön, wenn Gott diesen Rahmen bildet um mein Entscheidungschaos. Und ich möchte nicht, dass dieser Rahmen als Gefängnis verstanden wird, dass ich entscheide und immer hier gegen irgendwelche Grenzen boxe und denke, nee, das geht nicht und das auch nicht und hier auch nicht, sondern im Gegenteil, dass ich mit meinen Entscheiden, was ja immer noch beeinflusst ist von diesen vielen äußeren und inneren Faktoren, eingebettet bin in den göttlichen Konsens. Ich entscheide zwar, aber doch ist Gott da und fängt mich auf. Es ist doch richtig gut zu wissen, dass da einer ist, der nicht nur mitdenkt, sondern der mir immer schon ein paar Schritte voraus ist und außerdem noch den großen Überblick hat. Die wichtige Frage lautet also, was will Gott und was kann ich tun, damit er mein Handeln bestimmt? Für eine Antwort können wir zum Beispiel den Propheten Micha bemühen. Propheten waren und sind heute ja immer noch die Sprachrohre Gottes. Micha war einer, der die Aufgabe hatte, die damaligen Verhältnisse der Gottesdienste und religiösen Praktiken zu kritisieren. Und das tat er auch und er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Aber bei aller Kritik hat er den Auftrag gehabt, dem Volk auch immer wieder mitzuteilen, was Gott von seinem Volk erwartet. Und so hat er zum Beispiel gesagt, ihr Menschen, Gott hat euch doch wissen lassen, was gut ist und was er von euch erwartet. Achtet auf das Recht, seid menschlich zueinander und lebt in steter Verbindung mit eurem Gott. Aus Zeitgründen möchte ich heute nur den letzten Punkt dieser Aufforderung näher beleuchten. Lebt in steter Verbindung mit eurem Gott. Denn ich glaube, das ist der Schlüssel zu der Frage, was kann ich tun, damit Gott mein Handeln bestimmt? Und mir sind drei Punkte eingefallen, wie ein Mensch diese stete Verbindung zu Gott pflegen bzw. aufrechterhalten kann. Sie sehen ein Buch. Das ist das Wort Gottes. Und es geht noch weiter. Noch weiter? Was fällt Ihnen dazu ein? Richtig, das Wort Gottes muss für uns so etwas werden wie das tägliche Brot. So wie ich esse, um satt zu werden, muss ich lesen, um meinen geistlichen Hunger zu stillen. Das Wort Gottes muss uns wieder wachrütteln und aufwecken, uns anstacheln und eine Sache in Angriff zu nehmen. Das tägliche Wort Gottes können zum Beispiel die Losung sein. Aber wir können uns auch eine App aufs Handy holen, die uns täglich mit einem Wort versorgt. Und es macht durchaus auch Sinn, mal ein ganzes biblisches Buch zu lesen und sich einen Kommentar dazu anzusehen, um mehr über die Hintergründe zu erfahren. So lernen wir Gott kennen. Und wir erfahren, wie Gott handelt und gehandelt hat. Wie Menschen mit Gott gelebt haben und was sie dabei erlebt haben. Und wir dürfen das, was wir da lesen, ernst nehmen. Ja, das sollen wir sogar. Denn nur dann werden wir den Einfluss Gottes auf unser Handeln auch wahrnehmen können. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Im Petrusbrief lesen wir zum Beispiel: Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist doch eine ganz klare Handlungsaufforderung für jeden, der mit Gott leben will. Schlagt euch nicht mit Sorgen herum, die euch belasten, sondern gebt sie ab. Mehr noch, werft sie ihm zu, wie ein Ball, wie ein Sack, der voll ist mit meinen Sorgen. Werfe ich sie Gott hin und ich vertraue darauf, dass er sie fängt und irgendwie damit umgeht. Aber das Entscheidende ist, dass ich werfen muss und in dem Moment, wo ich werfe, in dem Moment kann ich den Sack nicht festhalten, ich muss ihn loslassen. Wer die Sorgen selber tragen und bestimmen will, der muss mit seinen eigenen Kräften und Möglichkeiten auskommen. Wer Sorgen und Belastung aber bewusst an Gott abgibt, der darf auch mit göttlichen Kräften und Möglichkeiten rechnen. Und das ist der Unterschied. Wer möchte nicht, dass Gott an seiner Seite steht und für und mit ihm streitet? Aber es ist eben nicht so ganz leicht, die Sache aus der Hand zu geben und zu sagen: Ja, lieber Vater, jetzt bin ich irgendwo am Ende. Ich schaffe es nicht. Ich habe alles versucht, aber ich weiß nicht mehr, wie ich dieses Problem lösen kann. Und damit sind wir eigentlich schon bei dem zweiten Punkt. Beim zweiten Punkt geht es ums Reden. Das zeigt der Mund und das zeigt die Sprechblase. Und die Aufforderung ist: Reden wir mit Gott. Aber hören wir ihm auch zu? Denn er freut sich, wenn wir das tun, mit ihm reden. Und wenn wir ihn Abba, lieber Vater, anrufen und ihm alles bringen, was wir auf dem Herzen haben. Fragen Sie ruhig: Herr, wie siehst du denn diese Situation? Und was würdest du tun? Was wäre deine Lösung? Was ist denn deiner Meinung nach der nächste Schritt? Und gehen Sie davon aus, dass er nicht schweigen wird, auch wenn es sich vielleicht erst mal so anfühlt. Ich habe wieder ein Beispiel. Eine Frau erlebt in ihrer Familie viel Zerstörung. Als sie es nicht mehr ertragen kann, geht sie zu einem Seelsorger und im Gebet wird ihr das Wort geschenkt: Glaube nur an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. So können wir es in der Apostelgeschichte nachlesen. Sie geht nach Hause und glaubt. Auch ihr Bibelkreis und der Gemeindepfarrer glauben mit. Aber es passiert nichts. Sondern im Gegenteil, in den folgenden 4 Jahren wird alles nur noch schlimmer. Als dann auch noch die Ehe eines ihrer Kinder in die Brüche geht, da gibt ihr Bibelkreis auf. Und der Pfarrer sagt, man könne die Bibel nicht immer so ganz wörtlich nehmen. Aber die Frau ist hartnäckig und bleibt dran. Sie betet weiter: Vater, was du gesagt hast, daran halte ich fest. Und es vergehen nochmal 4 Jahre. Erst nach 8 Jahren passiert etwas. Es kehrt Ordnung ein und Verständigung in die Familie. Ihr Mann kommt zum Glauben. Und die Frau betet weiter und hofft, dass auch ihre Kinder noch zum Glauben geführt werden. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, man braucht unter Umständen einen ziemlich langen Atem. Denn Gott hat seine eigene Zeitrechnung. Die Zeit des Gebets ist eine besondere Art der Gemeinschaft mit Gott. Es ist nicht nur das Äußern von Bitten in Form eines permanenten Redens, sondern eher ein Abtauchen in die Sphären Gottes, ein Abtauchen in eine heilige Gemeinschaft, eine Zeit der gegenseitigen Aufmerksamkeit, der stillen Zweisamkeit, ein Geben und Nehmen, eine Zeit natürlich, um Bitten und Fragen zu stellen, aber auch um sich gleichzeitig auf ihn einzulassen, ihm Vertrauen und Glauben zu schenken. Das Reden mit Gott ist wie eine kleine Auszeit, nach dem Motto, ich bin dann mal weg, zumindest für eine kurze Weile. Punkt 3. Da geht es um die Fragen. Die sieht man vielleicht jetzt nicht so gut, aber deswegen sage ich es dazu. Und um die Antworten, die wir manchmal mit der Lupe suchen müssen. Hauptsache ist, wir haben den Mut, Fragen zu stellen und suchen dann auch nach Antworten. Für Gott ist nämlich nicht schon alles gesagt und getan. Er will mit uns leben und seine Kraft und seine Antworten in unser Leben investieren, damit es lebendig wird. Lebendig in dem Sinn, wie er sich eben Lebendigkeit vorstellt. Und es ist ja so, dass die Antworten meistens nicht aus uns selbst kommen. Deswegen macht es Sinn, sich mit anderen Gleichgesinnten zusammenzutun. Zum Beispiel in einem Hauskreis, dort, wo Fragen zum Glauben thematisiert werden können. Man könnte auch ein christliches Seminar zu einer bestimmten Fragestellung, die in mir brennt, besuchen. Oder man bewaffnet sich mit einem guten Buch zum Thema. Und last but not least, natürlich kann man auch in den Gottesdienst kommen. Hier werden auch immer alle möglichen Fragen auf den Tisch gebracht. Und unser Pfarrer Johannes Gerhard lässt eigentlich keine Möglichkeit aus, um Antworten zu finden. Denken Sie an den Kämmerer aus dem Morgenland. Er zeigt uns, wie es gehen kann. Er hatte sich entschlossen, er kommt ja aus Afrika, dort, wo eigentlich Naturgottheiten angebetet werden, er hatte sich entschlossen, den Gott in Jerusalem, den Gott Israels anzubeten. Und deswegen fährt er dahin, nach Jerusalem. Er war also von Anfang an interessiert und auch entschlossen. Was er nun tatsächlich in Jerusalem gemacht hat, wissen wir nicht so genau, denn es steht nicht im Text. Aber wir wissen, dass er sich eine Bibel in der damaligen Form beschafft hat und auf seiner Heimreise auch aufmerksam darin gelesen hat. Er stellt Fragen, viele Fragen. Und erstaunlicherweise bekommt er Antworten, obwohl er sich ja gerade auf der Heimreise befindet und es nicht besonders wahrscheinlich war, auf der staubigen Straße in der Mittagshitze eine fachkundige Person in Sachen Bibelauslegung zu finden. Aber Gott findet eben Mittel und Wege, die in unserem Denken gar nicht vorhanden sind. Er schickt Philippus und der Kämmerer ist wieder gleich bei der Sache. Er merkt, da ist einer, der kann mir helfen. Deswegen lädt er ihn ein Stück mit ihm zu fahren. Und als er versteht, was dort geschrieben steht, handelt er wieder ganz entschlossen und lässt sich taufen. Und als Philippus schon gar nicht mehr da ist, setzt er seine Heimreise fort und er nimmt diesen neuen Glauben mit in seine Heimat. Ob er das alles so geplant hatte? Bestimmt nicht. Mit diesen drei Punkten habe ich versucht zu verdeutlichen, wie Menschen Gott in ihr Leben hineinlassen können, damit sie dadurch bereit werden, ihr eigenes Handeln von ihm bestimmen zu lassen. Und gerade in diesen drei Punkten kann und darf ich ganz persönlich mit Gott in Beziehung treten. Ich brauche mich nicht zu verstecken. Ich darf so sein, wie ich bin, so fragen, so sprechen, so denken. Das will Gott. Er möchte, dass ich ehrlich und ungeschminkt zu ihm komme, mit meinen Fragen, meinen Bedürfnissen und dem, was in meinem Herzen und in meinem Kopf mich umtreibt. Nur dann, wenn ich so komme, kann er an und mit mir handeln und ich kann immer mehr von ihm lernen. Und dieser Prozess braucht Vertrauen, Mut und Loslassen. Von meiner Seite. Und den Rest erledigt Gott dann selbst. Vielleicht denken Sie, ja, na klar, diese Punkte, die kenne ich ja schon alle, das ist ja eigentlich gar nichts Neues. Aber diese drei Punkte des Bibellesens, des Gebets und der Fragestellung immer wieder jeden Tag neu mit Leben zu füllen und echt und wahrhaftig jeden Tag aufs Neue zu wagen, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und ich möchte Ihnen Mut machen, diese Herausforderungen anzunehmen und sich damit auf Gott einzulassen. In Jesu Namen. Amen.